Und bei Geschwistern finde ich, da kann es wirklich ein bisschen beides sein. Also, dass man das eben eher so als Bereicherung sieht, als großes Geschwister, im Sinne von, wir bekommen ein Baby, oder? Und wir freuen uns darauf, wir sind gespannt. Oder meine Eltern bekommen jetzt ein zweites Kind, das mir meinen Platz streitig macht.
Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Golimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum. Wie schön, dass ihr uns auch heute wieder auf eure Ohren packt. Wir beschäftigen uns heute mit der Beziehung, die für die allermeisten Menschen die längste Beziehung ihres Lebens ist, nämlich der Kontakt zu den Geschwisterkindern. Jetzt bringt die ja viel Schönes mit sich, diese Geschwisterbeziehung, aber eben oft auch schwierige Aspekte, Streit, Neid, Eifersucht, die da eine Rolle spielen können. Das zeigt sich auch in all den Fragen, die ihr uns über Social Media habt zukommen lassen zu diesem Geschwisterthema. Und ich würde zu Beginn gerade dir das Wort übergeben wollen, Fabian, denn Patrick fragt, wie schaffe ich es denn, dass die Kinder weniger streiten und sich mehr als Team sehen? Auch Sandra will wissen, wie ihre Kinder zum Dreamteam werden können.
Ja, ich finde gerade diesen Gedanken Dreamteam, oder da ist natürlich zum Teil auch so eine romantische Vorstellung mit drin. Ich denke, es gehört ein Stück weit dazu, dass Geschwisterkinder auch immer mal wieder streiten. Vor allem je jünger sie sind, desto häufiger. Mhm. Oder das nimmt dann langsam ab. Und ich finde das aber eher so ein sowohl als auch. Oder das, was man haben kann, sind Geschwister, die sich immer wieder mal streiten, aber eben auch viele schöne Momente zusammen teilen, bei denen man merkt, grundsätzlich haben die sich richtig gern. Oder? Und ich denke, das sollten wir vielleicht als Wunsch eher haben, als dass die nie streiten oder immer alles so harmonisch ist, dass wir einfach merken, da ist ein Band, da eine Beziehung, die mögen sich, die können miteinander etwas anfangen. Das kann man aber als Eltern nicht erzwingen. Also ich denke, das ist auch immer ein Stück weit einfach die Chemie, die stimmen kann, mehr stimmen kann oder weniger stimmen kann. Es gibt Geschwister, die nicht so gut zusammenpassen. Aber die Frage war jetzt natürlich trotzdem, kann ich da irgendwie Einfluss nehmen? Und ich glaube, man kann da als Elternteil doch einiges dazu beitragen. So eine Möglichkeit finde ich, die Kinder ein bisschen in solchen Momenten erwischen und das hervorheben. Also, dass man beispielsweise, wenn man sieht, wie die Kinder mal einen guten Moment zusammen haben, spielen, oder dass man vielleicht gerade da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf richtet, dass man das auch mal sagt, dass einem das freut, dass sie es jetzt gut miteinander hatten, einen schönen Moment geteilt haben. Man kann das auch mal sagen, oder wenn die Kinder was zusammen machen, ich habe das Gefühl, ihr seid ein gutes Team. Also ich denke, etwas, was zum Teil eher so ein bisschen Rivalität und Neid befördert, ist, wenn man die Kinder immer so individuell lobt, oder, und dann auch sich auf diese Gespräche einlässt, du kannst dafür aber, oder? Und dann will man das ja oft machen, um das so ein bisschen auszugleichen, also das Kind zu bestärken, indem man sagt, du hast eben andere Stärken und du kannst das besonders gut. Aber das, was für die Kinder ja da oft drüber kommt, ist, ich werde aber trotzdem von den Eltern verglichen, oder? Die schauen da, wer kann was gut, und die Kinder fragen sich, ja, aber wer kann wie viel gut und wer ist dann insgesamt
so
besser?
Ja.
Genau, und ich fand das zum Beispiel, das ist etwas, was meine Eltern immer gemacht haben, eher die Beziehung in den Vordergrund stellen. Also, dass sie eher gesagt haben, wir finden das so toll oder so schön, wie gut ihr miteinander spielen könnt oder wie ihr euch gegenseitig unterstützt. Oder dass sie zum Beispiel auch gesagt haben, das hat jetzt dein Bruder von dir gelernt oder schön, dass du ihm das gezeigt hast. Und bei mir hat das zum Beispiel ausgelöst, dass ich dann eher so als großer Bruder das Gefühl hatte, ich habe eine wichtige Rolle und dann ganz stolz war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, schaut mal, was Johannes schon kann oder mein Bruder. Und er so einen Blick drauf hatte, wow, das ist ja schön, dass er so vieles bereits kann. Es war auch so bei uns, ich habe mich irgendwie langsamer entwickelt. Also mein Bruder war 2,5 Jahre jünger, aber der konnte dann ein bisschen später so als er in die Schule kam, vieles schon ähnlich gut wie ich.
Mhm.
Und ich habe mich dadurch aber irgendwie nie bedroht gefühlt, sondern es war eher einfach, dass ich das ein bisschen bewundert habe an ihm, oder wie schnell er das alles lernt, wie gut er das kann. und mich auch gefreut habe, dass man halt mit ihm so viel anfangen kann oder dass wir so gut miteinander spielen können.
Es kam ja ganz häufig auch die Frage, was ist denn noch normal? Wie viele Konflikte sind normal? Hat das vielleicht auch etwas mit der Geburtsreihenfolge zu tun, mit dem Geschlecht zu tun? Da kamen ja auch einige interessante Fragen rein. Und ich fand das ganz spannend, du hast das am Anfang ja schon beschrieben, diese Konflikte, die gehören dazu. Je jünger die Kinder sind, desto mehr. Es gab ja diese eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass bei den Klein- und Kindergartenkindern, Geschwisterkindern, alle 10 Minuten im Schnitt ein Konflikt ganz normal ist. Bei den Älteren dann im Schulalter sind sie, glaube ich, so auf 3,5 bis 6 Mal pro Stunde gekommen. Also
bin ich jetzt aber doch schon sehr, sehr
auch
viel.
Eher
also
viel.
Da würde es mich schon wundern nehmen, was wurde alles als Konflikt gezählt.
Aber ich denke, es zeigt schon auch auf, dass Konflikte auch ganz normal zu gesunden Geschwisterbeziehungen dazugehören. Ich denke, wir als Eltern haben ja oft den Wunsch, dass es eben sehr harmonisch zugeht. Ich teile den auch. Ich habe es natürlich auch immer gern, wenn meine beiden Kinder da ganz harmonisch und liebevoll miteinander umgehen und spielen. Und gleichzeitig denke ich, bietet natürlich die Geschwisterbeziehung und auch diese Reibereien und Konflikte ein Stück weit auch ein Übungsfeld, um sich zu verteidigen, um seine Meinung durchzusetzen, um das Teilen oder eben auch nicht teilen wollen zu üben. Um miteinander auch zu verhandeln, oder? Was wird gespielt? Wer darf da mitmachen? Wer eben jetzt im Moment nicht? Und auch ein Stück weit, um allgemein die Kommunikation zu üben. Wie streitet man, eine gewisse Streitkultur auch, ja, zu trainieren und sich da reinzuholen ein Stück weit? Und ich glaube, das ist auch immer wieder eine Aufgabe halt für uns als Erwachsene, das auszuhalten und zu merken, ab welchem Zeitpunkt wird es dann aber auch so, dass ich als Mama oder Papa eingreifen muss, weil zum Beispiel ein Kind körperlich überlegen ist oder das andere immer wieder den Kürzeren zieht und sich eben dann gar nicht recht wehren kann.
Stimmt, das war auch eine Frage. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also wo muss ich eingreifen, oder? Wie merke ich als Elternteil, dass jetzt die Kinder Unterstützung brauchen?
Ich denke, eine generelle Frage ist ja immer, wie sind die Altersabstände und wie sind die Kräfteverhältnisse? Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperliche Kraft, also wenn es dann eben auch mal handgreiflich wird, was ja auch keine Seltenheit ist, sondern eben auch mental. Also wie sehr kann zum Beispiel ein älteres Geschwisterkind halt auch ein jüngeres runterputzen und gemeine Sachen sagen, gegen die sich ein jüngeres Kind nicht wehren kann. Und ich finde es dort sehr hilfreich, wenn man als Mama oder Papa ja so gewisse Werte hat, die man für sich definieren kann und sagt, okay, das ist für mich eine Grenze, die ich hochhalten möchte. Also ich finde, das ist für jeden ja ein bisschen individuell, aber für mich zum Beispiel heißt das als Mama, ich weiß, dass ich sofort eingreife, wenn es körperlich wird. Das möchte ich einfach nicht laufen lassen so. Und für mich ist auch klar, Abwertungen, da möchte ich was dazu sagen. Also das ist einfach was, was ich jetzt für uns als Familie nicht möchte, oder dass die Kinder einander so abwerten. Das kann aber für jeden natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Aber ich finde, das ist die Grundfrage. Also schaffen die Kinder, sich gegeneinander dann auch zu Wehr zu setzen? Oder ist es immer das eine Kind, was drunter kommt? Dann finde ich es wichtig einzugreifen. Und habe ich den Eindruck, es werden gewisse Werte verletzt oder gewisse Grenzen überschritten, die mir als Elternteil wichtig sind, damit sich die Kinder gut entwickeln können. Und dann gibt es ja manchmal auch Auseinandersetzungen, die können die Kinder einfach nicht selbstständig lösen. Also zum Beispiel, jemand will das eine, der andere will das andere und sie schaffen es einfach irgendwie nicht. Man merkt, ich finde, das hört man ja auch immer recht gut bei den Kindern, wenn sie einfach da nicht mehr rauskommen, oder? Und dann kann man mal da zutreten und mal gucken, was ist los. Und dann finde ich es hilfreich, wenn man eben fragen kann, braucht ihr Hilfe? Mögt ihr mir mal erzählen, was gerade passiert, oder? Und dann ist ja häufig so, dass dann jeder noch irgendwie was dazu zu sagen hat, dass der andere irgendwie fies ist und ich heute doch und so. Und ich finde, wenn man einen guten Moment hat und auch ein bisschen Geduld, das gelingt ja auch nicht immer. Manchmal sagt man halt dann jetzt, hört mal auf zu streiten, das gibt's ja nicht. Und an anderen Tagen hat man vielleicht ein bisschen geduldigere Momente und kann sich dazusetzen oder dazustellen und mal fragen, hey, könnt ihr mir mal erklären, was jetzt hier los ist und worum geht's jetzt hier genau? Und dann kann ich in Worte fassen, okay, du wolltest das und du wolltest das und wie finden wir jetzt dort eine Lösung? Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man als Mama oder Papa in diese Rolle der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters reinkommt. Also wenn man den Eindruck hat, man hat es zum Beispiel nicht gesehen und ein Kind weint, oder? Und dann muss man irgendwie, was war jetzt hier los und so. Und dass man dann so das Gefühl hat, man muss dann quasi entscheiden, wer hat jetzt recht oder quasi welches Kind hat sich jetzt daneben benommen und meistens findet man es dann sowieso nicht raus. Und da finde ich es oft hilfreich, gelingt auch nicht immer, aber einfach dazu zu gehen, das Kind, was jetzt gerade weint, zu trösten und zu sagen, ah, oh, jetzt ihr seid da irgendwie aneinander geraten. Ich frage auch manchmal jetzt bei uns auch einfach nach, dann die Kinder, hast du eine Ahnung, warum sie weint?
Aber jetzt hoffe
oder
nicht so
warum
viel.
Er weint.
Ich habe da eine ganz andere Strategie zum Teil gefahren.
Ja.
Bei uns ging es oft um Sachen, wer darf jetzt zuerst an den Fernseher oder wie lang, oder? Und dann habe ich oft einfach, als die so, ja, 5 und 7 oder so waren, habe ich gesagt, hey, findet eine Lösung, ich gehe einen Kaffee trinken. Und da bin ich einfach ins Kaffee rüber und habe dort den Kaffee getrunken. Und wenn ich nach Hause kam, haben sie es irgendwie ausdiskutiert gehabt. Aber ich hatte da viel Vertrauen, dass sie nicht irgendwelche Grenzen verletzen oder dass jetzt sie nicht handgreiflich werden oder so. Aber das hat manchmal irgendwie noch gut getan, wo ich gemerkt habe, wenn ich dazukomme, oder dann geht es sehr darum, wer steht jetzt besser da, wer hat jetzt was gemacht. Sie wollen mich dann von irgendwas überzeugen. Und wenn ich sage, du, ich glaube, ihr findet schon eine Lösung, aber ich gehe jetzt einfach einen Kaffee trinken und die mal allein in der Wohnung gelassen habe für 15 Minuten, war es wirklich witzig, wie oft ich dann zurückkam und die dann irgendwie selig zu zweit dann irgendein Spiel, ein Nintendo-Spiel gemacht haben oder irgendwas gefunden haben, was sie beide gucken wollten. Und ich finde, manchmal kann das eben auch eine Lösung sein. Also ich kann hingehen und unterstützen, oder? Das finde ich oft sinnvoll. Ich kann Fragen stellen, ein bisschen vermitteln. Ich kann auch fragen, braucht ihr meine Hilfe? Und ich fand es jetzt, glaube ich, bei unseren Kindern manchmal eben auch gut zu sagen,
ihr schafft das,
oder? Ihr könnt da irgendeine Lösung finden und ich halte mich jetzt ein bisschen raus. Und dadurch hatte ich manchmal das Gefühl, also wirklich kaum war ich aus der Tür oder aus dem Raum, geht das Energielevel runter. Oder dann ist plötzlich nicht mehr diese angeheizte Stimmung und es ist wie, als wird so ein bisschen ein Schalter umgelegt, wo sie dann eher versuchen, das irgendwie miteinander jetzt zu lösen.
Ich denke, da kommt es ja auch oft sehr stark darauf an, eben wie groß ist der Altersunterschied
auch.
Ja,
und wie alt sind sie? Also das habe ich jetzt auch erst dann gemacht, oder
genau,
als die ein bisschen
die größer waren. Ja, und da zeigt ja witzigerweise auch die Forschung, dass es da eben auch recht große Unterschiede gibt, je nach Alter und je nach Geschlecht der Kinder und Altersabstand. Also dass ja im Schnitt gerade bei relativ engen Altersabständen zwischen 2 und 4, das scheint so eine 2 bis 4 Jahre Altersabstand, scheint irgendwie so eine gewisse Grenze zu sein, bei der viel gestritten wird. Also wenn die Kinder dort in diesem Abstand liegen und gleichzeitig, das fand ich aber auch schön nochmal zu sehen, die Kinder im Schnitt ein sehr hohes Gefühl von Zusammenhalt beschreiben. Also einfach Enge, aber diese Enge führt eben oft auch zu Reibung. Und dass die Kinder aber insgesamt eben auch dann doch noch recht oft miteinander spielen und einfach auch von den Aktivitäten her viel miteinander anfangen können. Wenn es weniger Altersabstand ist oder deutlich mehr, dann scheinen die Konflikte wieder deutlich seltener zu werden. Was auch oft ja damit erklärt wird, jetzt gerade bei den Älteren, dass die schon ganz andere Themen haben, dass sie oft reifer sind, dass sie besser dann auch zurückstellen können oder sich eben, wie du das vorhin schon formuliert hattest, oft eben auch mehr verantwortlich fühlen dann für das Kleine und eher nochmal so eine richtige große Schwester oder große Brüderrolle übernehmen können. Und dass es offensichtlich ja auch ein bisschen vom Geschlecht abhängt. Also im Schnitt, dass die gemischtgeschlechtlichen Geschwister sich seltener streiten, also Jungs und Mädchen, wenn man diese Mischung hat, und dass die gleichgeschlechtlichen Geschwister sich im Schnitt viel, viel mehr streiten, die Jungs eher wohl auch noch körperlicher eben rangeln, toben, sich auch mal treten und hauen und so. Bei den Mädels scheint es eher so zu sein in der Tendenz, dass die auch recht viel Eifersucht und Neid verspüren, aber eher so ein bisschen verdeckter konkurrieren im Schnitt. Aber die Mädels offensichtlich, also gerade Schwesternbeziehungen, oft auch durch eine sehr starke Nähe charakterisiert sind, dass man sich den Eindruck hat, das ist ein Mensch, dem ich viel anvertrauen kann, eine Beziehung, die mich unterstützt. Und viele doch auch Menschen sagen, meine ältere oder jüngere Schwester ist wie so eine beste Freundin. Muss nicht sein, aber scheint doch relativ oft auch der Fall zu sein.
Ja, wollen wir noch mal ein bisschen zurück zu diesem Teamgedanken. Das haben ganz viele gefragt, wie kriegt man das hin, oder dass die Kinder sich ein bisschen mehr als Team verstehen. Und so einen guten Gedanken dazu fand ich immer, wie bringt man die Kinder wirklich in eine Situation, wo sie ein Team sind? Also wo sie zusammen etwas erarbeiten können oder zusammen etwas kochen, zusammen, ich finde auch mal, sich zusammen gegen die Eltern durchsetzen. Oder dass man auch so ein bisschen erlebt, das Geschwister, das kommt jetzt als Verstärkung dazu. Oder wir haben dadurch auch Möglichkeiten, uns gegenseitig zu unterstützen, mal ja, dann zusammen zu sagen, wir wollen aber lieber das machen und den Elternteil zu überstimmen zum Beispiel. Ich finde so diese kleinen Momente, wo man gemeinsam etwas schafft, gemeinsam etwas erreicht, die schweißen einen ziemlich zusammen als Geschwistern. Oder eben auch diese Punkte, wo man gemeinsam etwas lernt. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, meine Eltern haben das auch sehr früh mich vieles machen lassen mit meinem Bruder. Also zum Beispiel, als er ein Baby war, dass ich ihn wickeln durfte oder pudern und er war ziemlich voll gepudert oder so. Aber so ein bisschen, weißt du, so, das ist jetzt unser Kind, oder? Also das kommt jetzt für uns alle zur Familie dazu. Weil ich finde, das fängt manchmal schon am Anfang so an. Also erlebe ich das jetzt vor allem als Verlust an Aufmerksamkeit, an Zeit? Oder habe ich als Geschwisterkind eher das Gefühl, da kommt jemand dazu, einen Menschen mehr, den man gern haben kann, oder? Also ich finde das zum Beispiel noch, das ist ein blöder Vergleich, aber wenn jetzt eine Familie einen Hund bekommt, hat ein Kind ja nicht das Gefühl, jetzt habe ich weniger Aufmerksamkeit und Zeit, oder? Und bei Geschwistern finde ich, da kann es wirklich ein bisschen beides sein. Also dass man das eben eher so als Bereicherung sieht, als großes Geschwister, im Sinne von, wir bekommen ein Baby, oder? Und wir freuen uns darauf, wir sind gespannt. Oder meine Eltern bekommen jetzt ein zweites Kind, das mir meinen Platz streitig macht. Und ich finde, das fängt manchmal schon wirklich an in der Sprache und wie man Kinder ein bisschen darauf vorbereitet. Wie habt ihr das gemacht bei euch?
Ich hatte mir tatsächlich in der Schwangerschaft schon ab und zu mal Gedanken gemacht, wie das wird. Also unsere Kinder sind ja ein bisschen mehr als zwei, ja so 2¼ Jahre auseinander. Das heißt, unser großes Kind war doch ja auch noch klein, als ich wieder schwanger wurde und dann das Baby kam. Und ich habe während der Schwangerschaft einfach so kleine Sachen versucht. Also zum Beispiel immer wieder auch zu unserem großen Kind gesagt, ah, schau mal, wenn wir irgendwie was gesungen haben oder uns unterhalten haben, schau mal, unser kleines Babylein, das hört uns jetzt zu und das gewöhnt sich schon mal an deine Stimme, oder? Und ja, einfach so versucht, dort schon mal eine Verbindung herzustellen oder eben auch, wenn ich gemerkt habe, irgendwie jetzt bewegt sich es gerade im Bauch, dass ich so gesagt habe, oh, schau mal, jetzt bewegt sich es gerade, ich glaube, gerade auch ein bisschen aufgeregt mit uns zusammen oder wenn wir hier so rumtoben, magst du mal fühlen und ja, das ist dein Geschwisterchen und ich glaube, das ist schon ganz neugierig auf dich. Also so einfach diese Vorfreude, die wir als Eltern empfunden haben, versucht, so ein Stück weit zu teilen. Ich glaube, das war eine Sache, die mir wichtig war. Dann in dieser ersten Zeit habe ich mich relativ fest darauf eingestellt, dass das einfach auch ein Zurechtruckeln ist, also dass da jetzt auch nicht von Anfang an alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss, sondern dass das einfach für ein großes Kind auch eine riesengroße Umstellung ist, wenn da einfach plötzlich so ein kleiner Säugling dann da ist und dass damit auch ein neuer Rhythmus im Alltag kommt, an den man sich gewöhnen muss. Ich glaube, das war für uns alle einfach wichtig, das zuzugestehen, dass das sehr schön sein kann. Ich weiß zum Beispiel noch, unser älteres Kind hat sich sehr gefreut, als das Baby dann da war und musste gleichzeitig am Anfang einfach oft auch so ein bisschen mitweinen, wenn unser kleines Baby geweint hat, einfach weil das so nah gegangen war. So, oh je, ja. Und ja, da hat mir auch oft das Herz geblutet, halt einfach am Anfang, weil ich so dachte, ja, ihr seid verbunden, aber eben es kommen nicht nur schöne, sondern halt auch schwierige Momente. Da fand ich das Durchhalten einfach und sich das zuzugestehen, eben, dass das Zeit braucht, bis so eine neue Situation sich etabliert hat, irgendwie gut.
Was ich immer ganz wichtig finde am Anfang, ist, dass das Größere nicht so das Gefühl hat, jetzt werde ich so weggeschickt.
Genau.
Oder? Also wenn das Kleinere gestillt wird, dann musst du mich in Ruhe lassen, oder? Sondern eher willst du dich dazulegen oder willst
dazusetzen, du... Dazusetzen, genau. Ja. Wir haben viele, viele Momente dann irgendwie auf der Couch, während ich da Dauer gestellt habe, dann irgendwie Bücher gelesen, genau. Oder halt eben, ja, ein bisschen was so gespielt. Und ich glaube, diese Phase war für uns auch wichtig. Das haben wir ja auch in diesem Juhu, ich bekomme ja ein Geschwisterchen, dieses Bilderbuch, was wir dann noch zusammengeschrieben haben, auch mit drin. Auf Papas und Mamas Schoß und in ihrem Herzen ist genug Platz für uns alle. Mhm. Also zu zeigen, auch du darfst immer noch klein sein, das große Kind. Ja, dass man das halt auch nochmal in eine Decke einwickelt und ein bisschen rumschuckelt.
Und das war genau eine Frage, die passt dazu, weil das hat auch eine Mutter gefragt, wie mit den Rückschritten der größeren Tochter umgehen nach der Geburt der kleineren.
Ja, genau. Und das ist ja was ganz Typisches.
Absolut,
also diese, man nennt das ja die nachgeburtliche Geschwisterkrise, dass die Kinder einfach erstmal quasi sich mit dieser neuen Situation zurechtfinden müssen. Und da gibt es dann oft diese Rückschritte, bei denen die Kinder einfach dann auch oft, jetzt wie sie das beschreibt, diese Leserin, ja, vielleicht halt auch plötzlich sagen, sie wollen noch mal ein Fläschchen haben oder sie wollen plötzlich dann auch noch mal einen Schnuller oder warum darf das Baby quasi in Kinderwagen und man selber mit, weiß ich nicht, 3 Jahre älter darf oder 4 darf da nicht mehr rein oder so. Um dann nicht das Gefühl zu haben, das geht jetzt gar nicht oder du bist der Große, reiß dich mal zusammen, sondern zu merken, okay, das ist jetzt einfach so eine Sehnsucht, die da noch mal aktiviert wird. Manchmal ja auch ein Sehnen nach diesem wohligen Gefühl von früher und einfach zu merken, auch ich darf diesen Raum noch haben.
Ich habe mir auch immer ein bisschen vorgestellt, wenn ich das als Kind sehe, das weckt ja quasi auch wie diese
Gedächtnisspuren.
Diese Erinnerungen, oder? Und dann so dieses Gefühl, oh ja, das war ja ganz heimelig und so weiter. Oder diese Gefühle, die damit verbunden sind, kommen ja dann beim älteren Geschwister auch wieder ein bisschen hoch, die werden aktiviert. Und das finde ich schön, wenn man das einfach nochmal leben lassen darf, oder? Dass man das wirklich, ja, dann legst du halt auch in den Wagen. Und
ich weiß zum Beispiel noch, bei uns war das so, dass unser größeres Kind in dieser Phase, als dann das Kleinere zur Welt kam, einfach auch immer gerne auch auf dem Schoß essen wollte, oder? Mhm. Und das war dann einfach mal für ein paar Wochen, fast schon Monate so, dass das große Kind, das schon gut auf seinem Tripp-Trapp sitzen konnte, dann einfach auch wieder das so genossen hat, dann da auf dem Schoß. Und ich habe da manchmal schon auch gedacht, oder das eine Kind dann quasi stillend an der Brust, das andere noch so auf dem Schoß, wird dann manchmal auch ein bisschen herausfordernd, da noch selber was zu essen. Aber eben, das flacht dann irgendwann wieder ab. Ich glaube, wenn dieses Bedürfnis wieder gestillt ist, dann können die Kinder dann auch mit der Zeit wieder groß sein.
Und ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, dieses, du bekommst eine neue Rolle, du bist das größere Geschwister, aber du darfst klein sein. Und ich finde das etwas, was wirklich so ein Keil zwischen Geschwister treiben kann, ist diese ständige Forderung, du musst jetzt das Große sein, du musst jetzt vernünftig sein, du musst jetzt zurückstehen. Bei einem Streit bist du sowieso schuld, weil du das Größere bist, oder?
Der Klügere gibt nach.
Genau, dass man sich dort immer bewusst macht, das größere Geschwister ist ja oft auch noch klein. Also es ist auch noch ein kleines Kind, das vieles nicht kann. Dass man nicht plötzlich, nur weil sich die Rolle verändert, sehr viel mehr erwartet vom größeren Kind. Und ich finde das noch wichtig, oder? Dass man auch mal vielleicht so ganz demonstrativ, aber klar für das Kind auch mal das Größere in Schutz nimmt. Oder dass man sagt, ja, das ist überhaupt nicht lustig, wenn das Kleinere die Spielsachen durcheinander bringt, wenn es dir deine Lego-Burg oder deine Klotzburg durcheinander wirft. Das kann ich verstehen, dass du wütend bist und nicht immer sagt, ja, aber der Kleine, der kann ja nichts dafür und so weiter, oder? Sondern eher auf die Gefühle des Größeren dann wirklich eingehen und sagen, das ist wirklich, da verstehe ich, dass du wütend bist, wir müssen eine Lösung suchen. Gibt ja diese Laufgitter und das ist so eine Idee von meiner Mutter. Sie hat das eigentlich bei uns damals gekauft für die größeren Kinder, also für mich, für das größere Kind. Ich habe das genauso gemacht. Oder dieses Laufgitter macht man ja normalerweise das kleinere Kind rein. Und ich habe das aber aufgestellt für meinen Sohn, den Älteren, und gesagt, da kann die Kleine nicht rein. Oder? Also wenn du in Ruhe spielen willst, wenn du was aufpasst, was du stehen lassen willst, da kommt sie nicht hin. Und er hat das so ein bisschen wie seine Burg, oder? Da ist sie geschützt. Wenn er jetzt irgendwie mit Lego, mit Klötzen irgendeinen Turm aufbaut, da ist das Ding sicher, oder? Und wenn ich es natürlich dann im Rest des Wohnzimmers liegen lasse, wo die Kleine hinkrabbelt, dann kann es eben sein, dass sie das auch umwirft. Aber ich finde, manchmal geht es so um dieses: Ich baue dir als größeres Geschwister auch einen geschützten Raum. Ich verstehe das, dass es gar nicht lustig ist, wenn das kleinere Kind einem Sachen kaputt macht, oder? Und wir investieren da ein bisschen Denkarbeit und wenn es trotzdem passiert, dann trösten wir dich und haben da nicht irgendwelche Forderungen an dich oder dass du das hättest vorhersehen sollen oder dass du jetzt nicht wütend sein darfst, weil das kleinere Geschwister ja nichts dafür kann.
Eine Idee, die ich aus so einem Buch mal entnommen habe. Ich glaube, das war sogar Spielen schafft Nähe. Das habe ich vor langer Zeit mal gelesen. Finde ich ein sehr schönes Buch, einfach mit so verschiedenen spieltherapeutischen Ansätzen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, das war dort so eine Idee, um praktisch auch so ein bisschen Eifersucht oder diese Angst davor, quasi den Platz bei den Eltern zu verlieren, beim älteren Kind, ein bisschen zu lindern, schon so präventiv. War eine Idee, dass man quasi als Eltern auch ein bisschen quasi kämpft um das Kind. Und das hat zum Beispiel unser älteres Kind geliebt. Also wenn mein Mann und ich dann manchmal so einfach total im Scherz oder im Spiel zum Beispiel unser großes Kind so auf den Arm genommen haben und so ganz gedrückt haben und dann gesagt haben, so und oh, das ist mein Kind und ach, wie schön, oder? Und dann kam der andere und gesagt, ich nehme das jetzt, bitte gib's mir, oder? Und dann rangelt man so ein bisschen und rennt davon und so. Und das hat unser älteres Kind so witzig gefunden, wollte das immer und immer wieder, oder? Aber auch das Spielerische quasi so aufgreifen von, ja, wir sind einfach immer beide noch da und wir, ja, wir bringen dich beide gerne ins Bett und wir verbringen beide gerne Zeit mit dir. Ja, das war so ein kleines Ritual, was bei uns relativ viel, ja, ich glaube, für viel Lachen und für viel Entspannung gesorgt hat. So.
Mhm. Was ich manchmal auch noch schön fand, ist so dieses Zugestehen, dass die älteren Kinder einen wieder mal für sich alleine haben.
Ja.
Und das war auch eine ganz häufige Frage, gerade jetzt auch, wenn ein Kind neurodivergent ist, oder? Hatten wir mehrmals drauf, die Eltern fordert, wie werde ich dem anderen gerecht? Und ich finde das ein bisschen auch ähnlich, wenn ein Kind halt kleiner ist und die Eltern mehr beansprucht, oder? Wo man merkt, ein Kind kommt jetzt ein bisschen zu kurz, dass man bewusst einen Ausgleich schafft. Und was ich immer wichtig finde, ist, es geht nicht darum, dass das zeitlich genau gleich viel sein muss. Ich finde, manchmal geht es schon nur darum, dass man dieses Bedürfnis beim anderen Geschwister sieht, oder dass man zum Beispiel sagen kann, das stimmt, dein Bruder, deine Schwester braucht mich jetzt wirklich mehr, oder ich sitze länger zum Beispiel bei den Hausaufgaben bei deinem Geschwister.
Darf ich da kurz einhaken? Das finde ich nämlich oft so ein Punkt. Ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt auch Familien begleiten von neurodivergenten Kindern, dass häufig ja bei Mamas und Papas dieses schlechte Gewissen da ist.
Ja, sehr.
Dass man denkt, oh Gott, ich quasi verbringe so viel Zeit zum Beispiel mit den Hausaufgaben, mit zur Therapie fahren, Ergotherapie, Psychotherapie, Neurofeedback, was auch immer. Mein quasi neurodivergentes Kind oder meine neurodivergenten Kinder brauchen mich so sehr und das neurotypische Kind, das muss quasi so ein bisschen mitlaufen. Und wenn dann dieser Vorwurf kommt, quasi immer geht es nur um sie oder immer geht es nur um ihn, dass da dann auch so eine eigene Wunde berührt wird und man denkt, oh Gott, ich kriege das als Mama oder Papa nicht so hin. Und da habe ich auch das Gefühl,
ganz kommt kurz, man ein so. Ein Kind hat deine Mutter auch geschrieben, dass seine Kinder gesagt, ich möchte nicht mehr in eurer Familie sein, deswegen, ja.
Und dass man da als Mama oder Papa dann manchmal auch in so einen Rechtfertigungsdruck kommt und den Eindruck hat, ja, aber weißt du, er hat's oder sie hat's halt auch schwierig und da muss man Verständnis haben und du hast es dafür in der Schule leicht und schau mal und du hast dafür so viel Zeit für deine Hobbys und das hat er nicht oder dass man so in dieses Rechtfertigen und Vergleichen kommt.
Ja.
Und das ist ja so gut gemeint und gleichzeitig finde ich, ist es für das Kind, das diesen Schmerz beschreibt, dann so eine Zurückweisung im Sinne von deine Wahrnehmung stimmt nicht, sei mal
Gefühle
zufrieden.
Jetzt
genau,
nicht.
Genau. Mhm. Und ich finde, das ist so ein wertvoller erster Schritt, das sich zuzugestehen und auch zu merken, das ist keine Kritik an dem Kind, was mehr Unterstützung braucht, sondern es ist einfach eine Akzeptanz oder eine Zusage der Realität. Ja, es ist so, deine Schwester, dein Bruder braucht zum Beispiel bei schulischen Dingen sehr viel Unterstützung. Und du hast das mit diesem Ausgleich angesprochen, dass die Kinder auch den Eindruck haben, ich darf trotzdem Mama.
Ja, also ich wollte wirklich sagen dort, dass es oft darum geht, dass man das einfach mal wahrnimmt und zugesteht, oder? Und dann eher, ich finde auch mal fragt, was brauchst du denn, damit es für dich mehr stimmt? Und dann geht es ja oft nicht darum, ich will genauso viel Zeit mit euch, sondern ich will irgendetwas, oder? Ich will 1-2 Stunden pro Woche, die wirklich mir gehören. Und da ist natürlich immer gerade auch mit dem älteren Geschwister, oder? Wie gebe ich das im Alltag? Und häufig ist es sehr schwierig, dass man denkt, jetzt habe ich ein Baby zum Beispiel und einen 2,5-Jährigen, wie mache ich das, oder? Aber ich finde, da ergeben sich viele Situationen. Bei uns war es zum Beispiel immer so, dass ich gesagt habe, zum Älteren, komm, wir machen einen Spaziergang, dann schläft sie ein, dann können wir ein bisschen quatschen oder so, oder? Also, dass man schaut, wo sind so Möglichkeiten im Alltag, wo ich jetzt aber dem größeren Geschwister zeigen kann, ich genieße das auch, mal mit dir alleine zu sein, oder? Und dass wir zu zweit etwas machen können, wenn die Kleine schläft und das dann so ein bisschen auskosten. Und ich finde das auch bei dieser Konstellation, wenn ich jetzt ein Kind habe, das eher neurotypisch ist oder und immer zurückstehen muss, wichtig, was brauchst du, damit das für dich in einem Gleichgewicht ist? Und vielleicht ist es einfach ein Abend, in dem man mal zu zweit ist oder in dem man sich als Eltern aufteilt und das Kind einfach mal mit Papa oder Mama ganz alleine was machen kann, wo nicht das Geschwister irgendwie reinfunken kann, um dieses Bedürfnis nach Zweisamkeit, nach gesehen, gehört werden, schon sehr viel stärker dann auch abzuholen.
Was ich auch oft wichtig oder hilfreich fand in diesen Konstellationen ist, nochmal wahrzunehmen, was für viele Geschwisterkinder eben auch jetzt eine ADHS oder vielleicht auch eine ASS bei einem älteren oder jüngeren Geschwisterkind bedeutet, auch gefühlsmäßig, oder? Dass das Geschwisterkind zum Beispiel merkt, okay, ich habe ein Geschwisterchen, das braucht sehr viel Unterstützung, das bindet sehr viel Aufmerksamkeit der Eltern, die Eltern machen sich oft viele Sorgen um die Zukunft des Kindes, das bekommt man ja als Geschwisterchen dann auch mit. Und da entsteht ja dann häufig bei den Geschwisterkindern auch dieser Druck, dass sie den Eindruck haben, ich darf meinen Eltern jetzt nicht auch noch Ärger machen oder eben, dass sie den Eindruck haben, sie müssen das kompensieren, sie müssen dann in der Schule besonders irgendwie gut oder angepasst oder sonst irgendwas sein, damit eben die Eltern dann dort keine Sorgen haben oder so. Und manchmal wird das ja auch noch dadurch unterstützt, dass man vielleicht als Mutter oder Vater eh schon so am Anschlag ist in der Begleitung, was einfach ein Marathonlauf ist, immer und immer wieder auch für Kinder zu kämpfen, die ja im System einfach ihre Schwierigkeiten haben, dass man ja vielleicht auch ein bisschen froh ist, wenn das andere Kind oder die anderen Kinder eben in Anführungszeichen einfach so mitlaufen und dass dann zum Teil ja auch Sätze fallen, wie wenn jetzt zum Beispiel mal das neurotypische Kind dann mal ausflippt oder so, oh, jetzt fang du nicht auch noch an und so. Oder eben das, du weißt doch, wie er oder sie ist, du bist doch die oder der Vernünftige, gib halt nach, sonst du weißt, wie das am Schluss ausgeht. Und ich glaube, dass das auch hilft, wenn wir uns als Erwachsene bewusst machen, dass man dort von den Geschwisterkindern einfach auch sehr viel Selbstregulation verlangt und dass man das hervorhebt und auch sagt, hey, ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch keine einfache Situation ist. Und ich möchte nicht, dass du den Eindruck hast, dass du immer oder die Vernünftige ist, dass du immer was abgeben musst, dass du immer der sein musst, der zurücksteht. Ich weiß, dein Bruder, deine Schwester, die flippt da schnell aus. Und gleichzeitig ist es auch dein gutes Recht, weißt du, so für dich einzustehen und zu sagen, nee, das will ich nicht oder das sind jetzt meine Sachen und das will ich jetzt nicht teilen. Und dann geht es ein bisschen darum, dass wir das halt miteinander dann auch aushalten. Und das andere, was ich auch oft hilfreich finde, gerade wenn man ein neurodivergentes Kind hat, was eben auch schnell austickt oder diese Meltdowns hat und dann eben auch sehr laut wird oder eben auch körperlich wird im Umgang mit den Geschwistern, ist, dass die Geschwisterkinder wissen, dass sie einen Raum in der Wohnung haben, in dem sie sich zurückziehen können, wo sie sich auch, wenn jetzt die Eltern mal nicht da sind, in Sicherheit bringen können oder im blödsten Fall, dass man einfach weiß, ich bin aber auch diesen Anfällen nicht einfach hilflos ausgeliefert, sondern ich kann mich dort abgrenzen ein Stück weit, wenn die Eltern jetzt
und
nicht gerade da
sind. Wenn sie
genau,
da sind, das auch.
Genau,
ja.
Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast es angesprochen mit diesen kleinen Momenten, dass man das mit den Kindern besprechen kann. Was bräuchtest du oder was würdest du dir wünschen, damit du mehr das Gefühl hättest, dass es auch um dich geht und nicht nur immer um dein Geschwisterkind? Und ich glaube, diese Ruheinseln sind hilfreich. Also, dass die Kinder merken, ich habe diese Bereiche auch außerhalb der Familie, in denen ich auftanken kann, in denen es eben nicht nur immer darum geht, welchen Rhythmus braucht mein Geschwisterchen, was ist jetzt gerade dran, oder? Sondern in denen die Kinder auch merken, da kann ich meine Interessen ausleben, da kann ich mit Leuten zusammen sein, die mir gut tun. Ich finde, es muss ja nicht immer alles Stärkende innerhalb der Familie stattfinden.
Ja, absolut. Ja, und ich denke wirklich, also so dieses das ansprechen dürfen als Kind, dass das manchmal ätzend ist, oder? Das ist, ich kann mir den Reflex vorstellen, den man hat als Eltern, oder dass man sofort natürlich dann dieses Geschwister in Schutz nehmen will, dass man Angst hat und das Gefühl hat, ich muss diese Haltung jetzt ändern oder das darf nicht sein und dann so frontal dagegen angeht und dass man das mal zulässt und zuhört. Ja, das finde ich braucht Überwindung von Eltern.
Total.
Es ist noch spannend, auch in anderen Situationen ist ein Beispiel geblieben von einem Vater. Da war es so, dass das ältere Kind so Spitzensport gemacht hat. Und da hat sich immer alles um das gedreht, oder? Und da hat einfach die jüngere Schwester gesagt, immer geht es um meinen Bruder, oder? Und ständig sind wir an diesen Turnieren am Wochenende und irgendwie um mich geht es überhaupt nicht.
Und er hat das immer abgestritten. Und aber du hast doch, da haben wir doch deinen Geburtstag gefeiert und da hast du doch deine Freundin einladen können. Und er hat eben auch gesagt, irgendwann hat er mal kurz nachgedacht und gesagt, weißt du was, du hast eigentlich recht. Es geht wirklich viel häufiger um deinen Bruder. Und er hat gesagt, ihr sind die Tränen runtergelaufen, sie hat ihn umarmt, oder? Und es war deutlich leichter nachher. Also ich finde, wenn eine Art Ungerechtigkeit da ist, die das Kind spürt, oder, ist es für Kinder oft leichter damit umzugehen, wenn man das anerkennt, als wenn man das immer versucht wegzudiskutieren.
Das zeigt ja auch die Forschung, dass ein ganz großer Faktor für diese anhaltenden Geschwisterkonflikte das Empfinden eines oder beider oder mehrerer Geschwisterkinder ist, dass irgendjemand bevorteilt wird, oder? Und dass man selber immer die Person ist, die den Kürzeren zieht oder für die andere eine andere Messlatte gilt. Und ich denke, das wäre so eine Möglichkeit, damit umzugehen.
Steffi, jetzt habe ich eine ganz schwierige Frage. Geschwister 8 und 10, die sich nicht leiden können, wie als Alleinerziehende damit umgehen?
Ich glaube, die erste Reaktion als Mama, schreibt ja hier eine Mutter, ist diese Traurigkeit, die ja entsteht, denke ich mir, wenn ich mich da jetzt versuche reinzuversetzen, diese Traurigkeit, dass man denkt, das hätte so schön sein können, zwei Geschwisterkinder, altersmäßig so nah aufeinander, das wäre doch toll, wenn die sich hätten. Da sind wir wieder bei diesem Dreamteam vom Anfang. Und dass man einfach als Elternteil sehr leidet darunter, wenn man merkt, die sind sich einfach nicht grün, diese beiden. Für mich wäre es hier noch wichtig, rauszufinden, war das schon immer so, beziehungsweise ist das eine Situation, die sich schleichend entwickelt hat, oder gab es dort einen ausschlaggebenden Punkt, irgendeinen Moment, bei dem die sich zum Beispiel verkracht haben oder auch je nachdem, ich weiß es nicht, oder dass man vielleicht auch eine Situation hat in der Trennung, dass sich ein Kind mehr mit dem einen Partner und das andere eher mit dem anderen identifiziert oder solidarisiert. Ich finde, darauf kommt es ein bisschen an. Wenn es jetzt wirklich ein Konflikt ist, der entstanden ist und der weitergetragen wird über die Wochen, über die Monate, dann fände ich es wichtig, da mit den Kindern sich auch nochmal zusammenzusetzen und das nochmal aufzuarbeiten und zu gucken, was war da genau los, wo sind die Verletzungen entstanden, was hättet ihr gebraucht, was hättet ihr euch da gewünscht, wie können wir das lösen, braucht es irgendeine Wiedergutmachung, was braucht ihr im Alltag, oder damit das wieder ja, entspannter zwischen euch laufen kann. Und dann, und das finde ich aber auch wichtig, gibt es einfach auch immer wieder Geschwisterkonstellationen, da muss jetzt gar nichts Tragisches vorgefallen sein, aber da gibt es einfach von der Persönlichkeit, vom Temperament, vom Tempo auch, Spieltempo einfach,
ja,
so große Differenzen, dass die Kinder einfach keinen gemeinsamen Boden finden, auf dem sie miteinander spielen oder gern miteinander zusammen sein wollen.
Ja, es klingt ein bisschen hart, aber ja, ich meine, es gibt ja manchmal Kinder, die einfach nicht miteinander auskommen. Genau. Das können auch Geschwister sein.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja. Und aber ich finde das noch wichtig, weißt du, dass man da nicht sofort denkt, eben wir haben es gesagt, man kann als Elternteil gewisse Sachen beeinflussen in dieser Geschwisterbeziehung, aber man hat da keine Kontrolle darüber. Und ich finde das noch wichtig, dass man nicht dann immer denkt, ich habe was falsch gemacht, wenn meine Kinder nicht gut miteinander auskommen. Dass es auch einfach sein kann, dass es so ist.
Mhm. Und gleichzeitig finde ich das unheimlich herausfordernd.
Ja, ich auch. Also mir würde das sehr wehtun, wenn ich das merken würde. Ja.
Ja, weil man als Mama oder auch als Papa ja beide Kinder so gern hat und diesen Wunsch hat, dass die sich einfach verstehen könnten und es schön miteinander haben könnten.
Die Frage wäre jetzt, ob da so eine akzeptierende Haltung die Situation auch ein bisschen entspannen könnte. Oder ich denke, wenn man so den starken Wunsch hat, dass die Geschwister gut auskommen, dass man ja vielleicht auch viel darauf hinarbeitet oder immer wieder entsprechende Bemerkungen macht oder ja, was wird sich ändern, wenn man das für sich ein Stück weit annehmen kann, dass das im Moment, ich finde, das ist auch immer etwas, oder? Im Moment so ist, man weiß nie, kann sein, dass sich Geschwister mit 8 und 10 nicht leiden können und mit 13 und 15 haben sie es plötzlich gut miteinander. Aber ich glaube, man müsste so ein bisschen diese Traurigkeit darüber zulassen können, dass das nicht so ist.
Mhm. Ja, ich denke, eine Akzeptanz auf Zeit, dass einfach im Moment oder vielleicht auch schon seit längerer Zeit eine Situation besteht, in denen die sich nicht grün sind, diese beiden, könnte vielleicht auch bedeuten, dass ich als Mutter sagen könnte und ich darf dann auch jegliche Kommentare dahingehend zum Beispiel dann einfach unterlassen. Also im Sinn von, weißt du, so warum kommt ihr nicht miteinander aus? Ihr seid doch Brüder oder ihr seid doch Geschwister, jetzt reißt euch doch mal zusammen und das gibt's doch nicht. Und so diese total verständliche, dieser total verständliche Ausdruck so von Schockiertheit oder Empörung oder Enttäuschung, Traurigkeit, sich zu sagen, ja, das ist jetzt diese Situation angenommen, wir würden das jetzt auf Zeit akzeptieren oder ich würde das jetzt annehmen, so wie es ist, so gut ich das eben kann. Wie würde ich dann mit den Kindern umgehen?
Ja, ja, und da macht man vielleicht Sachen, dass man denkt, ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn jetzt das eine Kind zu einem Freund geht und das andere lädt seinen ein zu uns, oder? Die müssen sich ja dann nicht immer sehen, aber dass man das dann auch so ein bisschen so annehmen, sich organisieren kann und das entspannt es vielleicht dann doch eher. Aber ich finde, das ist ein guter Hinweis. Also diese Bemerkungen wird man wahrscheinlich machen. Oder solange man das nicht auf Zeit jetzt akzeptieren kann, wird man ja wahrscheinlich immer wieder mal etwas dazu sagen. Und das ist ja so was Komisches, dass es oft das auch stabilisiert.
Total. Das lenkt den Blick darauf, stimmt, das ist genau die Person, die ich nicht leiden kann. Und ja, und wir streiten echt die ganze Zeit. Und ja, ich hasse die oder ich hasse den. Und ja, wir kommen nicht miteinander aus. Und ja, immer ist der gemein.
Und wegen dem habe ich immer diesen Druck. Und meine Mutter stresst das, dass ich mit diesem Typen nicht auskomme, aber der nervt. Ja, dass man immer wieder ein bisschen so drauf gestoßen wird, dass das ein Thema ist.
Mhm. Ja, und möglicherweise, das fände ich jetzt in diesem Beispiel auch interessant, sie schreibt, der Geschwister 8 und 10, die sich nicht leiden können, gibt es wirklich gar keine Momente, in denen sie es mal ab und zu irgendwie so einen goldenen Moment haben, einmal in 3 Monaten. Das fände ich auch interessant. Oder gibt es ab und zu mal Ausnahmen von der Regel? Und ja, findet man irgendeine Gesetzmäßigkeit, dass es man sagt, ah, wenn es gut läuft, dann ist das immer zum Beispiel bei dieser Aktivität oder dann ist das immer, wenn wir vorher dieses oder jenes unternommen haben oder eben auch nicht unternommen haben. Und zu überlegen, kann man das, ja, kann man davon mehr tun? Aber ich würde jetzt, so wie sie schreibt, davon ausgehen, dass das einfach eine recht verfahrene Situation ist, bei der vielleicht eine gewisse Akzeptanz Erleichterung bringen könnte.
Mhm. So eine Frage, die mir gerade noch ins Auge sticht. Wie viel gleiche Aufteilung muss sein? Thema Gerechtigkeit, Eifersucht. Ah, das finde ich so was Schwieriges, weil das scheint so die Antwort zu sein. Oder wenn ich ganz gerecht bin, dann gibt es keinen Grund für Eifersucht. Und dort habe ich aber manchmal das Gefühl, je mehr man in diese Richtung investiert, desto schlimmer wird es. Also je mehr man versucht, die genau gleichen großen Kuchenstücke zu machen, genau gleich viel Zeit, desto mehr fangen die Kinder an zu zählen und hat er jetzt nicht doch da und dort mehr bekommen. Und dann sagen sie einem das als Elternteil und dann ist man wieder gestresst und versucht es noch mehr auszugleichen. Und ich finde, da ist man schnell ein bisschen in so einem Teufelskreis drin, wo man eigentlich vielleicht eher sagen müsste, es ist auch ein Stück weit eine Aufgabe von Kindern, ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit zu entwickeln. Also dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, dass beide immer zur gleichen Zeit das Gleiche gleich viel bekommen, oder? Sondern dass man da ein bisschen in größeren Dimensionen denken muss und dass es auch darum geht, ein bisschen Ungerechtigkeiten auszuhalten, weil die einfach Teil vom Alltag sind. Und da finde ich es eben auch eine Möglichkeit, wenn jetzt ein Kind sagt, das ist ungerecht, oder? Statt dann zu sagen, ja, aber, und ich gucke dann, dass man sagt, ja, stimmt, das war jetzt ein bisschen ungerecht und es einfach dabei bewenden lässt.
Mhm.
Und ich denke, da sind manche Kinder dann ganz verdutzt, oder? Also man hat es quasi zugegeben, dass das jetzt nicht ganz gerecht war und lässt es einfach so stehen. Und das fände ich noch spannend für Eltern, die das fragen, das mal auszuprobieren. Was passiert dann, oder? Und ja, einfach mit dem so umzugehen, als wäre das halt etwas ganz Normales. Manchmal ist es so. Es geht ja oft auch um Dinge, die man nicht ändern kann, oder? Dass zum Beispiel das eine Geschwister sagt, ja, ich hätte auch gern so gute Noten in der Schule wie der Bruder. Was will man da machen? Das ist einfach ungerecht, oder? Wenn der eine irgendwie viel weniger lernen muss für gute Noten als das andere, dann ist das so. Und ich finde, dann kann man das wirklich einfach ansprechen und sagen, ja, ja, das stimmt, oder? Das ist schon ein bisschen ungerecht. Oder ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach. Ohne dass man das Gefühl hat, als Elternteil, ich muss mir jetzt da irgendwie überlegen, wie ich das ausgleichen kann.
Mhm.
Vielleicht kann man es auch mal übertreiben. Es hat so einen guten Sketch gegeben, wo sich die Kinder streiten. Ich weiß nicht mehr, von welcher Komikerin. Über die Frühstücksflocken, oder? Und dann setzt sich einfach hin und zählt sie aus. halbe Stunde am Tisch. Eins für dich und eins für dich und eins für dich und eins für dich. Und die Kinder sind schon völlig angeödet. Oder wie würdest du mit diesem Thema Ungerechtigkeit umgehen? Ich habe so gemacht bei meinen Kindern, und das war dann aber auch nicht lange ein Thema. Also das gibt natürlich Kinder, die da so einen Knopf haben,
ja,
oder die so ganz ein starres Konzept haben von Gerechtigkeit, wo es dann eben auch nicht keinen Verhandlungsspielraum gibt.
Ja, also ich denke auch, je mehr wir auf diesen Punkt gehen, dass man sagt, okay, dann messe ich am Ende noch quasi millimetermäßig ab, wie viel Kuchen jetzt der eine und der andere bekommen hat, desto mehr Fokus lege ich ja auch drauf, dass es wirklich immer darum geht, bei jeder Einzelaktion, dass es fair ist und gerecht ist und dass jeder mal gleich viel bekommt.
Ja, und ich denke, dort ist wirklich so dieses Prinzip darauf, wo wir den Fokus legen, das wird verstärkt.
Stärker.
Einfach schon auch so ein ganz einfaches Grundprinzip, oder? Wo die Kinder ja auch immer merken, aha, mit dem Thema kann ich meine Eltern sofort fesseln
aktivieren.
Oder aktivieren. Mhm. Und dann geht es rund, oder dann kriege ich die Aufmerksamkeit, die ich jetzt gerade will, etc. Dass man nicht so in diese Falle tappt, dass man dann immer so aufspringt auf diesen Zug. Mhm.
Was ich manchmal hilfreich fand, aber das geht vor allem bei den jüngeren Kindern, finde ich, wenn es um dieses Thema Gerechtigkeit geht. Manchmal sind es ja auch so Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, das eine Kind war zum Beispiel auf einem Kindergeburtstag oder so und kommt jetzt mit irgendeiner kleinen Tüte mit Süßigkeiten zurück. Und das Jüngere war halt da nicht dabei und findet das dann zum Beispiel unfair. Wenn man jetzt Glück hat, ist das Größere dann so freimütig, dass es das dann alles teilt. Und wenn man Pech hat, sagt es halt, nee, meins, das habe ich bekommen. Da gebe ich dir jetzt nichts ab. Und manchmal fand ich es schon hilfreich bei diesem Thema Fairness, einfach zu sagen, ja, das wäre jetzt mega schön. Also auch wenn die Kinder zum Beispiel, keine Ahnung, man ist irgendwie, jetzt wollen sie schon wieder ein Eis. Man hat das Gefühl, sorry, ihr habt jetzt wirklich schon ein Eis gehabt. Und dann sehen sie halt wieder irgendjemand, der läuft jetzt vorbei und oh, lecker und da hat sogar noch irgendwie Gummibärchen drin und oh, bitte, bitte und so. Das einfach im Geiste zuzusagen. Also so, ich mache das dann manchmal so und sage, ja, das wäre jetzt mega schön, gell. Boah, lecker, ja, so ein Eis, schlotzi, schlotz. Ja, das wäre jetzt wirklich schön. So erfrischend und kalt. Oder dass man es einfach mal im Kopf einmal vollzogen hat.
Ja, das geht auch ein bisschen drum. Aber das finde ich jetzt eben auch. Das geht ja ein bisschen drum. Schau, du darfst diesen Wunsch
haben.
Ja, du darfst dir das jetzt wünschen. Es ist jetzt halt einfach nicht so.
Oder? Genau.
Aber ich finde, das ist etwas, wo man als Elternteil ja oft das Gefühl hat, ich muss jetzt meinem Kind auch den Wunsch ausreden.
Mhm.
Ich muss ihm jetzt sagen, dass das nicht gesund ist. Ich muss eine Begründung liefern, damit es den Wunsch nicht mehr spürt.
Mhm.
Und da einfach mal zu sagen, ja, du hättest jetzt gern noch ein Eis, ja, verstehe ich, oder? Und dann weiterzugehen.
Ja. Ja, und das sind manchmal, also eben, ich finde, das klappt auch nicht bei allen Kindern, weil manche Kinder steigern sich dann gleich mal bei der Vorstellung noch so richtig rein. Ich finde, da muss man immer ein bisschen gucken, auch wie die eigenen Kinder ticken. Aber ich habe das schon oft auch erlebt, dass es mir auch hilft, wenn ich dann selber mitgehen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, es ist spät und dann wollen die Kinder halt noch ausbleiben. Und ich habe so das Gefühl, also morgen müssen wir früh raus und so, oder? Und nein, noch aufbleiben und da und ne? Oder so dann zu sagen, ja, das wäre jetzt echt schön. Das wäre jetzt echt cool. Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt einfach noch bis nachts oder noch 3-4 Stunden wach bleiben dürftet? Und dann kommen sie natürlich auf jenstes, was sie da noch Lust hätten, oder? Dann kann man sagen, ja, das wäre echt cool. Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich jetzt bis morgen früh wach bleiben könnte? Ja, und leider sind wir dann morgen alle todmüde. So. Aber einfach diesem Wunsch mal in der Fantasie nachgehen können, das merke ich zumindest bisher bei mir selber oder auch manchmal bei meinen Kindern, das macht es leichter, weil dann ist man irgendwie in dieser Vorstellung drin und nicht mehr so sehr im Kampf, ob das jetzt in Frage kommt oder nicht.
Ja.
Einfach so, ja, das wäre jetzt echt schön, gell?
Ja, man wird nicht sofort so in seinen Fantasien und in seinen Gefühlen so beschnitten, oder? Sondern halt die einfach jetzt, die Ausführung ist nicht möglich.
Mhm.
Ja. Was ich hingegen sehr schwierig finde, jetzt auch so bei diesem Punkt Fairness, da schreibt jemand, wie macht man das, dass jetzt der Fünfjährige zum Beispiel beim Fernsehen nicht die Dinge gucken darf, die der Achtjährige guckt? Das ist ja so dieses Thema, oder, wo man den Kindern so gern beibringen möchte. Weißt du, als er fünf war,
ja, genau,
oder durfte er das auch nicht? Aber ich finde, Kinder können sowas meistens ganz, ganz schlecht irgendwie verarbeiten, oder? Und dann denken, ja, stimmt, der war ja auch mal jünger und ich darf dann in 3 Jahren das auch gucken. Ha, wie macht man das? Also ich muss da zu meiner Schande zugeben, die Kleine, die durfte einfach vieles früher.
Das ist bei uns auch so. Also diese großen Vorstellungen, die ich da mal noch so hatte, als bevor ich Mutter wurde oder so, wie dann meine Kinder, keine Ahnung, die ersten, weiß ich gar nicht, was ich mir gedacht habe, wie viele Jahre, vielleicht 1, 2, 3 Jahre, kein Zucker essen könnten und genau, bildschirmfrei, bis weiß ich nicht was. Ja, finde ich, beim ersten Kind kann man das alles noch viel besser durchsetzen und beim zweiten wird es halt dann irgendwie ungemütlich, beziehungsweise, ich weiß auch nicht, ich habe einfach das Gefühl, da wird man manchmal auch als Eltern ein bisschen entspannter, da hat so den Eindruck, also kommt es
dass
nicht
man
mehr
also
so
denkt,
drauf
hey,
an.
Jetzt gucken die irgendwie eine halbe Stunde Paw Patrol und da kann ich auch mal ein bisschen, weißt du, ich finde auch, das Bedürfnis nach selber ein bisschen entspannen hat man ja beim zweiten viel mehr.
Mhm.
Also beim ersten hast du ja manchmal noch dieses, ja, schlaf, wenn das Kind schläft.
Ja, gut.
Aber beim zweiten habe ich das Gefühl gehabt, hey, ich brauche jetzt auch kurz eine Pause und dann gucken wir halt zusammen, oder? Und ja, dann ist es zum Beispiel so, dass das zweite Kind oft früher mehr guckt als das erste.
Ja, manchmal finde ich, je nachdem eben, geht es auch, dass man sagt, hey, ja, jetzt wenn es zum Beispiel um die Medien geht, dass man sagt, ja, ihr könnt was gucken, wenn ihr euch auf was einigen könnt, was beide schauen dürfen oder können, oder? Dann ist es halt die Frage, ja? Schafft man, kriegt man irgendwas hin, sagt das Ältere auch mal, ja, dann gucke ich halt jetzt auch noch was, was ich jetzt nicht mega, mega, mega spannend finde. Sonst, finde ich, muss man es fast zu einem Zeitpunkt legen, bei dem irgendwie entweder halt das Kleinere schon im Bett ist, wenn die verschiedene Bettgezeiten haben oder halt mal irgendwie anderweitig. Weiß nicht, Fünfjährige, das wird keinen Mittagsschlaf mehr machen. Vielleicht kann man es dort reinlegen. Und sonst finde ich es wirklich schwierig, weil da müsste man ja quasi sagen zum Älteren, du sperrst dich jetzt quasi im Zimmer ein und ich halte quasi das Jüngere davon ab, da reinzuspinzeln. Also könnte man auch, aber es hat die Frage, ob man das will.
Könnte man, war jetzt ein Stress, den ich mir nicht antun wollte.
Ja, würde ich jetzt auch nicht wollen. Aber man kann es machen. Also ich glaube, so ganz pädagogisch korrekte Eltern machen das vielleicht schon so.
Ich hatte immer das Glück, dass die Jüngere sowieso nicht so gern zu wilde Sachen schaut. Und die ist dann von alleine, hat die sich immer verdrückt, wenn der Größere etwas geguckt hat, was für sie ein bisschen zu viel war. Und dann hat sie dann später ihre Fernsehzeit eingefordert.
Mhm.
Ja.
Wie begegne ich Konkurrenzgefühlen und gibt es dieses Konkurrenzding wirklich immer, 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 fragt noch hier jemand. Was würdest du
sagen? Also ich finde das auch so wie mit dem Streit, oder? Ich finde das immer, dann streiten Geschwister viel und dann gibt es Forschung, die zeigt, das ist normal und dann sagen man sofort auch, das ist auch wichtig, weil, oder als würd Kindern, die jetzt wenig streiten, wieder etwas fehlen und wäre das nicht normal? Und ich finde das
gut,
immer
die streiten
wichtig.
Ja natürlich auch mit anderen. Also ja. Ein Kind, das vielleicht wenig mit den Geschwistern streitet, irgendwann wird es vielleicht auch mal mit ein paar Freundinnen oder mal einem Freund
genau.
An der Schule streiten.
Nee, aber ich meine,
es
gibt einfach auch eine ganz große Bandbreite von normal.
Ja,
es
ja.
Gibt Kinder, die haben es tatsächlich recht harmonisch, ohne dass da irgendetwas verkehrt dran ist, oder? Oder die streiten sehr selten. Und es gibt Kinder, die sind in der Konkurrenz und andere haben das gar nicht, ja. Also ich hatte das mit meinem Bruder wirklich überhaupt nicht, dieses Konkurrenzding. Wir mögen das auch beide nicht.
Mhm.
Und ich finde, da sind auch Kinder recht unterschiedlich. Es gibt einfach Kinder, die eher diese Wettbewerbslust und Wettbewerbsorientierung haben, oder? Und ich finde auch da kenne ich viele Menschen, die das so grundverkehrt finden, wenn Menschen das haben. Und das irgendwie am liebsten gerade austreiben möchten den Kindern. Aber ich finde, das ist wirklich ein bisschen eine Charaktersache. Es gibt Kinder, die das mögen, oder? Mhm. Die auch zum Beispiel, ich habe das als Kind völlig gehasst, wenn ich irgendwie beim Sport, beim Karate oder der Leichtathletik, wenn die mich an so einen Wettkampf mitschleppen mussten oder wollten, oder? Mhm. Ich habe mich da immer verweigert. Ich weiß noch so eine ganz schreckliche Sache, letzte Woche in Leichtathletik. Die haben mich immer gedrängt, zu diesen Leichtathletik-Wettkämpfen mitzugehen. Und ich habe das immer verweigert, habe immer gesagt, ich habe da schon was vor oder ich will nicht mitkommen. Und an einem Sonntag standen einfach 30 Kinder und meine drei Leichtathletik-Trainer vor meiner Haustür und wollten mich einsammeln,
Hilfe.
Um zu diesem Wettkampf zu fahren. Und meine Mutter hat ihnen dann die Leviten gelesen. Und ich bin danach nie mehr hingegangen und bin dann ins Karate und habe gesagt, ich will nie, nie, nie an einen Wettkampf. Hat natürlich dann nicht lange gedauert, bis auch da wieder der Trainer angefangen hat, Stress zu machen deswegen. Aber es gibt Kinder, die das hassen und es gibt Kinder, die das lieben.
Suchen.
Und suchen. Mhm. Und die sagen, oh, kannst du mich da und dort noch zu was anmelden? Oder? Und die es lieben, auf der Rangliste zu gucken, wo sie stehen. Und wenn man selber überhaupt nicht so ist, hat man vielleicht Mühe, das nachzuvollziehen. Aber ich finde es wichtig, dass man das dem Kind zugestehen kann, dass es so ist und dass man nicht gerade das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie falsch oder minderwertig. Das ist einfach eine andere Art. Und wenn Kinder das haben, dann wird das wahrscheinlich auch ein Thema sein in der Geschwisterbeziehung. Und wenn das halt Kinder sind, die das nicht haben, dann wird es nicht so eins sein. Was ich schwierig finde, ist, wenn man ein Geschwisterkind hat, das das sehr stark ausgeprägt hat und ein anderes Kind, das das hasst.
Mhm.
So dieses, das andere Kind vergleicht sich immer mit mir oder und will immer besser sein und ich möchte eigentlich überhaupt nicht konkurrieren müssen.
Mhm.
Ich finde, wenn beide ähnlich sind, dann ist es einfacher, oder?
Ja, und ich denke, auch dort ist am Ende ein Schlüssel die Akzeptanz.
Mhm.
Auch zu einem Kind, das das hasst, sagen zu können, dir ist das nicht wichtig, du magst das nicht, deiner Schwester, deinem Bruder ist das wichtig.
Ja.
Der findet das motivierend, das spornt den oder die an, auch wenn du dir das vielleicht gar nicht vorstellen kannst.
Ja, aber ich finde, da darf man schon auch das Geschwister ein bisschen schützen und zum anderen sagen, du vergleichst dich mit irgendjemandem anderem, aber deine Schwester, dein Bruder mag das überhaupt nicht.
Mhm.
Weil ich finde, da kann man auch immer so reingezogen werden in dieses Konkurrenzding. Ich hatte zum Beispiel in der Schule zwei Klassenkameraden, die sich immer mit mir verglichen haben und das hat mich so elend gestresst. ja, also dass man doch dort auch, weißt du, ohne dass man das generell beim Kind abwertet, aber dass man doch auch sagen kann, mach das mit irgendjemandem, der das will, der sich mit dir messen will. Dein Geschwister will das nicht.
Ja, gerade wenn es so darum geht, ich bin schneller, ich bin besser, ich kann
bin
das
stärker,
aber
ich
schon.
bin größer.
Genau,
Ja,
genau.
und da auch so ein bisschen abwertend dann immer, oder?
Genau.
Also deine Zeichnung sieht kacke aus gegen meine, oder? Und ich bin, ja, in der Schule viel besser als du. Und irgendeinen dummen Spruch, wenn die Schwester mit der schlechteren Note heimkommt oder der Bruder und dann seine Note zeigen, oder? Ich finde, da kann man schon auch zurückmelden. Diese Wettbewerbsorientierung, dass sich messen wollen, das ist okay, aber diese Abwertung, das lassen wir nicht zu.
Genau, da sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, bei den Werten, oder? Dass man irgendwie sagen kann, das ist hier ein Wert, niemand wird abgewertet. Also das wäre für mich Teil davon.
Ja.
Zu sagen, hey, das ist in Ordnung, es gibt Kinder, denen das wichtig ist und gleichzeitig, das ist der Rahmen, oder, in dem wir uns hier bewegen.
Ja.
Wieso macht es einem Geschwister solchen Spaß, die anderen beiden zu ärgern? Das kam ja noch ganz häufig, dieses Thema provozieren und ärgern und ja, den Geschwisterkindern auf die Nerven gehen.
Ha, ich finde, da gibt es ganz viele Gründe.
Ja.
Also etwas, was ich oft sehe bei Kindern, jetzt gerade zum Beispiel auch mit ADHS, oder, ist so ein bisschen dieses Sensation-Seeking.
Suche nach Intensität.
Wenn es langweilig ist,
ja,
oder, dann fängt das an. Dann ist es einfach spannender, wenn irgendetwas passiert. Und das kann eben auch sein, dass das Geschwister ausrastet, oder?
Ja. Dann, also das wäre so ein Grund, diese Suche nach Intensität.
Wo
und
man auch immer dann merkt, aha, das passiert vor allem, wenn sich die Kinder langweilen.
Genau,
oder?
Genau. Wenn man in so einer Unterstimulierung,
ja,
quasi drin ist, um diese Langeweile zu überbrücken. Das wäre ein Grund. Was ich auch ganz häufig sehe, ist dieses, das sieht man vor allem bei den jüngeren Kindern noch sehr, rausfinden wollen, wie das Geschwisterchen tickt. Also einfach mal zu gucken, aha, wenn ich das mache, dann weint das Geschwisterchen. Aha, wenn ich das mache, dann lacht das Geschwisterchen, oder? Also so, das vor allem bei den ganz Kleinen, bei den kleinen Kindern finde ich oft, die ja noch sehr dann nach den Gesetzmäßigkeiten im Alltag suchen. Und dabei entsteht zum Teil ja dann auch in Anführungszeichen eine gewisse Selbstwirksamkeit. So, aha, ich kann quasi verursachen, dass ein anderer Mensch sich so fühlt oder so verhält. Das kann durchaus auch ganz spannend sein, so in den ersten Lebensjahren, auch wenn es jetzt für das jüngere Kind nicht angenehm ist. So. Das wäre für mich der zweite Faktor. Das dritte, manchmal entsteht das auch aus Rachegefühlen heraus oder aus so einem Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen. Also gerade sehe ich immer wieder, gerade bei Kindern, die den Eindruck haben, ich komme immer so ein bisschen zu kurz. Und das andere Geschwisterchen oder das andere Geschwisterchen ist quasi immer so das Lieblingskind oder das Kind, was so vermeintlich einfach durchs Leben kommt, dass dann das jeweils provozierende Kind das Gefühl hat, okay, jetzt werde ich dich quasi mal von deinem hohen Ross runterholen. Und irgendwie so ein Versuch
was
darstellt,
auszugleichen,
was auszugleichen,
ja,
was gefühlt in der Disbalance ist. Das, finde ich, ist zum Teil ein Aspekt, der dort mit hineinspielt. Manchmal sind es auch diese Spillover-Effekte. Mhm. Also, dass ich merke, es ist zum Beispiel gerade so ein angespanntes Klima in der Familie, weil sich vielleicht gerade die Eltern gezofft haben an dem Tag oder weil gerade irgendwie Unruhe da ist und ich merke diese Spannung und ich weiß nicht, wohin damit und ich lasse die quasi einfach mal an jemandem aus, der halt auch noch da ist, um mich wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht vielleicht zu fühlen oder irgendwo hinzukommen mit dieser Unruhe, die ich da verspüre. Das kann ein Grund sein. Manchmal ist es auch ein Ventil, finde ich.
Mhm.
Also wir hatten ja eine Folge zum Thema Mobbing gemacht.
Ja, das berichten viele Eltern, dass sie, ja.
Genau, also wenn ein Kind zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule immer wieder gequält wird, immer wieder quasi als Opfer dasteht, dann irgendwie dieser Weg zum Teil gebahnt wird, ähnlich mit den, in Anführungszeichen, Schwächeren in der Familie zu verfahren, wie man das selber erlebt,
mhm,
und diesen Schmerz irgendwie weiterzugeben,
ja,
den man selber empfindet.
Oder in der stärkeren Rolle mal zu sein.
Genau, ja, genau. Einfach mal die Rollen umzukehren.
Mhm.
Fallen dir
manchmal,
sonst noch Gründe
manchmal
ein?
Irgendwie, finde ich, kann es auch sein, dass es einfach lustig ist.
Lust am, mhm.
Also, dass man die Reaktionen des Geschwisters
witzig findet.
Ja. Gerade wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, es rastet ein bisschen aus wegen nichts, oder? Und dass man dann, oder dass man das, was man tut, lustig findet, oder? Und dann vielleicht gar nicht so damit rechnet, dass das andere Kind so wütend wird oder so. Ja, dass man mehr, ich sage jetzt mal, Lust hat auf das, was man da macht oder sagt.
Mhm.
Jetzt fällt mir irgendein lustiger Spruch an,
mhm,
und dann kommt dieser Impuls und dann sage ich es halt, mhm, oder? Oder ich habe jetzt irgendwie einen Tanzapfen oder sonst was in der Hand und ich finde es einfach kurz, in dem Moment kommt so dieser Impuls, wäre witzig, den jetzt zu werfen, oder? Oder den Schneeball. Weil das irgendwie vielleicht für das eine Kind auch eine Spielsituation ist und für das andere aber nicht.
Ja, genau. Und manchmal ja auch diese Lust, oder ich finde, da gibt es auch immer wieder so Entwicklungsphasen, in denen viele Kinder so Lust haben, auch Streiche zu spielen.
Mhm.
Findest du nicht?
Ja.
Es gibt doch diese immer wieder so Phasen, die so aufladen, bei denen dann einfach die Kinder so, ja, in allerlei Richtungen das dann auf einmal einfach so witzig finden.
Mhm.
Eben, die Eltern aufs Glatteis zu führen, mit irgendeiner komischen Story, irgendwas zu verstehen. Decken, irgendwie ein bisschen zu ärgern und zu gucken, merken die das jetzt oder so.
Das kann ich voll nachvollziehen, das habe ich eben selber auch irgendwie. Und dass man einfach nicht checkt, das war jetzt überhaupt nicht der richtige Adressat dafür,
mhm,
oder? Dass man irgendwie, oder dass es nicht die richtige Stimmung ist, um,
aha,
blöden Scherz zu machen, ja. Das Beispiel genau jetzt mit dem Autofahren oder wo meine Frau, wo wir da letzte Woche nach Deutschland gefahren sind, oder? Und sie fährt falsch ab.
Also nimmt die falsche Ausfahrt.
Ja, und sie hat das mega geärgert, oder? Und dann hat das Navi angezeigt, es dauert jetzt 7 Minuten länger, der Umweg. Und sie hat sich wieder damit beruhigt, ja, es ist ja nur 7 Minuten. Und ich sage, ja, der 28, weil wir zu 40. Und dann ist das immer wieder so ein bisschen dumm, oder? Weil ich bin in einer anderen Stimmung als sie dann.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, vielleicht lacht sie dann und bin dann immer wieder erstaunt, dass sie das total ärgert, oder?
Dass der Humor die Situation
nicht entschärft.
Überraschung.
Und das habe ich manchmal auch so jetzt bei den Kindern gesehen, oder? Also, dass das eine Kind, das eigentlich humorvoll gemeint hat und das andere aber überhaupt nicht in der Stimmung ist, wo es das mit Humor aufnehmen kann.
Mhm. Mhm.
Das finde ich so ein bisschen eine Variante, die ich auch, das ist das Gelbe wie beim Klassenclown oder so, oder? Der wirklich denkt in dem Moment, das könnte eine gute Idee sein, um die Stimmung ein bisschen
anzuheben.
Mhm. Und die Lehrkraft findet es einfach nur unmöglich, ja.
Mhm.
Und das finde ich manchmal auch, das hat ein bisschen so was mit Impulskontrolle zu tun, oder? Dass einfach etwas auftaucht, was sich im Kopf witzig anhört und dann wird es einfach umgesetzt.
Mhm. Und ich finde schon, wenn man das, also ein Sticheln ab und zu mal einen dummen Spruch machen, mhm, oder so ein Scherz, ich finde, das gehört voll dazu. Und wenn man merkt, das hat eine gewisse Systematik oder dass ein Kind immer so drunter kommt, finde ich, kann man das auch mal ansprechen bei den Kindern und sagen, hey, ich habe das Gefühl, jetzt bist du gerade wieder in so einer Frotzelstimmung, mhm, drin. Ja, jetzt wird es dir irgendwie brutal Spaß machen. Was ich zum Teil, also auch so jetzt mit mehreren Kindern oder so, wenn wir unterwegs sind, ganz gern mache, wenn ich merke, dass einer in so einer Ärgerlaune drin ist. Mhm. Ich merke so, es kommt immer eins von den Kleinen halt runter. Ist zu sagen, du, ich habe jetzt gerade das Gefühl, du magst mega gern jemanden ärgern oder ein bisschen kämpfen und frotzeln und so. Das darfst du gern machen, aber dann such dir jemanden, der gleich stark ist wie du, oder? Und manches geht ja auch nicht immer. Aber ich finde, manchmal kann man es ein bisschen umlenken.
Mhm.
Also zu gucken zum Beispiel, also wir haben zum Teil dann zum Beispiel einfach so Kissenschlachten oder so. Wenn ich jetzt merke, unser älteres Kind ist so ein bisschen in dieser Stimmung, oder? Dann sage ich, hey, ich habe das Gefühl, du magst ein bisschen jetzt gerade kämpfen oder so, oder? Mhm. Und manchmal, ja, sagt unser großes Kind dann, ja, voll. Sage ich, ja, kannst du mit mir kämpfen oder mit uns. Geht auch nicht immer, aber ich finde, manchmal geht es ja auch so ein bisschen darum, ein Muster zu unterbrechen.
Zur Erwachsenen-Geschwister-Beziehung haben wir noch eine Frage. Und zwar, wie kann ich die Beziehung zu meiner erwachsenen Schwester verbessern, oder? Wir sind total unterschiedlich. Wenn wir uns sehen, gibt es ständig Zoff.
Wenn ich diese Frage höre, dann geht mir als erstes durch den Kopf, wie schön, dass trotz alledem, dass da so viele Unterschiedlichkeiten und offensichtlich auch Konflikte da sind, trotzdem dieser Wunsch noch besteht, irgendwie eine gute Beziehung zueinander herzustellen. Das würde mich jetzt erstmal sozusagen positiv stimmen, zuversichtlich stimmen. Und ich glaube, für mich wäre der erste Impuls, mal wirklich das Gespräch zu suchen mit dem Geschwisterkind und zu sagen, hey, ich habe irgendwie den Wunsch, so ein bisschen unsere Beziehung zu vertiefen. Ich würde gern, und dann zu überlegen, was würde ich gern? Ich würde gern ein bisschen mehr von dir erfahren, was es dann auch immer sein mag. Wie siehst du das? Wie ist das für dich?
Mhm. Ja, ich finde diese Metaebene oft gut, oder? Dass man nicht über einzelne Themen oder Inhalte spricht, sondern mal wirklich über die Beziehung. Dass man sagt, mir tut es immer ein bisschen weh, ich habe das Gefühl, wir sind uns nicht so nah, wir haben oft so Konflikte. Ich fände es schön, wenn es anders wäre, oder? Mhm. Also so als Einladung, geht es dir auch so? Oder ist es für dich so okay, wie es im Moment ist? Und ich finde, wenn beide das so sehen, oder, dann kann man wirklich eben diese Fragen stellen, was bräuchte es denn, damit diese Beziehung anders wird, ja.
Mhm. Ja, und manchmal, denke ich, sind es ja auch einfach bestimmte Aspekte, weißt du, bei denen so eine Beziehung dann quasi auf Abwege geraten ist. Also gerade im Erwachsenenalter, ich habe das immer wieder, auch wenn ich so in Freundes- und Bekanntenkreis gucke, dass zum Beispiel bei Geschwisterkindern das eine Geschwister Erwachsene dann sagt, ich bin immer die Person, die sich melden muss. Mein Bruder, meine Schwester, die würden sich nie melden zum Beispiel, oder? Und ich finde, das wäre jetzt sowas, was man auf einer Metaebene besprechen kann und sagen kann, eben, ich würde mir wünschen, dass du dich auch regelmäßig meldest. Ich habe das Gefühl, im Moment geht der Kontakt vor allem immer von mir aus, wenn das jetzt zum Beispiel ein Thema ist. Oder nicht immer, aber manchmal, gerade wenn die Bereitschaft da ist, kann man auch bestimmte Situationen nochmal von früher, die einen voneinander entfernt haben, nochmal besser besprechen.
Mhm.
Also ich habe das immer wieder auch so im erweiterten Bekanntenkreis erlebt, wenn so Situationen gab, in denen auch Geschwisterkinder nochmal zusammen zurückgeguckt haben und zum Beispiel gesagt hat, ich hatte immer das Gefühl, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, das Lieblingskind warst oder ich hatte immer das Gefühl, dass du mehr bekommen hast. Und dort auch mal abgleichen zu können, wie hat das jeweils andere Geschwisterkind das erlebt. Und da habe ich immer wieder auch so im erweiterten Bekanntenkreis gemerkt, dass das sehr spannende Gespräche geworden sind, die zum Teil die erwachsenen Geschwister einander doch nochmal auf eine andere Art näher gebracht haben, im Sinne von, ich habe gar nicht gedacht, dass du das so erlebt hast damals. Oder, ich habe gar nicht gedacht, dass du das auch so mitbekommen hast.
Ja.
Und dass irgendeine Form von einer Annäherung dadurch stattfindet, dass man im Erwachsenenalter Situationen, die früher schwierig waren, nochmal in irgendeiner Form klären oder zusammen neu bewerten kann. Ein gemeinsames Verständnis bekommt davon. Es geht natürlich nicht immer, aber manchmal, denke ich.
Ja, machen wir dann eben auch mit mehr Distanz, oder? Mhm. Dass man merkt, jetzt können wir uns als Erwachsene begegnen und wir können vielleicht auch zu einer gemeinsamen Sicht gelangen.
Mhm.
Ja? Dass man zum Beispiel, ja, es auch hilfreich sein kann, wenn beide das ähnlich sehen. Zum Beispiel, ich war wirklich das Kind, das mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, oder ich war das mehr die Erwartungen erfüllt hat.
Mhm.
Vielleicht aber auch sieht, ich habe auch einen Preis dafür bezahlt, oder? Ich hatte auch immer das Gefühl, ich müsste das angepasstere Kind sein oder ich müsste mehr Rücksicht nehmen auf die Eltern oder ja, und ich habe mich manchmal beneidet oder um dieses oder jenes und man so ein bisschen sieht, wir haben da beide eine Rolle vielleicht gespielt und wir haben sie beide nicht freiwillig vielleicht so gespielt. Es war einfach, wie es war und wir können uns aber darüber austauschen und wir können uns neu begegnen als Erwachsene, ja.
Ja, und ich finde, das ist vielleicht der Abschluss dieser Folge, zu merken, die Geschwisterbeziehungen sind wie alle Beziehungen in unserem Leben bestimmten Jahreszeiten unterworfen, oder? Die sind im Wandel, die sind in der Veränderung und ja, ich glaube, es ist trotzdem so, dass man auch im Erwachsenenalter nochmal einen Versuch starten kann, was in Bewegung zu bringen, wenn es einem wichtig ist.
Und ich finde, das soll es sein, weil ich denke, gerade wenn so die Eltern auch alt werden, wenn es um Themen geht wie Pflege, auch vielleicht mal das ganze Thema Tod der Eltern, oder? Ich finde es so schockierend, wenn ich bei mir schaue, wie viele sich nach Erbstreitigkeiten, so im weiteren Bekanntenkreis, völlig verzopft haben, oder? So, so schade. Ja, dass man merkt, es wird eine Zeit kommen, wo wir uns wahrscheinlich wieder zusammenraufen müssen, oder? Und diese Beziehung, wie du es gesagt hast, das ist für die meisten Menschen die längste Beziehung, die sie haben in ihrem Leben. Und die ist am Anfang sehr wichtig, aber die wird oft auch ins Alter hin wieder sehr viel bedeutsamer. Und dass man sie dazwischen auch so pflegt, oder dass das dann wieder möglich ist und dass man auch diese schwierigen Phasen und Entscheidungen, die wahrscheinlich auf einen zukommen, dann zusammentreffen kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir verlassen das Geschwisterthema für heute und danken euch, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen mögt zur Folge.
Und
ganz besonders, genau, wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Macht's gut und bis bald.
Tschüss zusammen.